Das ist gut zu wissen, Herr Jesus Christus, dass du dabei bist. Wir sind mehr als zwei. Und wir sind hier, um uns auf dich zu konzentrieren und auf das, was du uns sagen lässt. Öffnet uns die Herzen, dem Bruder den Mund, damit dein Lob verkündet wird, damit wir deinen Anspruch erfahren und deinen Zuspruch. Danke dafür, dass du unter uns bist. Und dass du auch mit denen bist, die irgendwo am Lautsprecher mithören, segne sie genauso wie uns hier. Du bist der Herr. Gelobt sei dein Name. Amen.
Die Sekretärin von der Langensteinbacher Höhe hatte mich angerufen und gefragt, ob ich einen Titel hätte für das, was ich heute sagen will. Und das ging sehr schnell. Am Telefon fällt einem ja nicht immer so schnell was ein. Und da das Gesamtthema sein sollte, Gott wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, habe ich ihr dann gesagt, Streit und Stille unter Bäumen. Es war mir nur so im Moment eingefallen. Ich gebe zu, es ist nicht so ganz zutreffend, denn die Bäume, von denen ich reden möchte, sind nicht alles Bäume, sondern auch nur Sträucher zum Teil. Aber wir fassen das mal so unter Bäume zusammen. Unter Pflanzen hätte ein bisschen komisch geklungen. Ich wollte drei Personen uns vor Augen stellen, die so unter Bäumen gesessen haben oder anderen Gesträuch. Das erste ist der Elia unter dem Wacholder und das zweite ist der Jona unter dem Rizinus und das dritte ist der Nathanael unter dem Feigenbaum. Natürlich ist das Verbindende nicht nur, dass sie unter Bäumen saßen. Ich gebe zu, das war das Erste, was mich angeregt hat, mal die Verbindung zwischen diesen drei Personen zu suchen und das Gemeinsame zu finden. Aber wenn das nur die Pflanzen wären, unter denen sie säßen, wäre es ein bisschen billig. Also das ist nicht das Einzige, was sie verbindet, sondern was sie verbindet, ist, dass sie da, als sie da saßen unter diesen Sträuchern, mit sich selbst im Streit lagen und erst zur Stille vor Gott finden mussten. Darum also zu unserem Thema, Gott wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Wie man das lernen kann, diesen inneren Streit, den man mit sich selber hat oder den man auch mit Gott hat, vielleicht mit einem falschen Gottesbild zu begraben, das Kriegsbeil mit sich selber zu begraben und zum Frieden, zur Stille zu finden, die Gott uns schenken will. Das ist bei diesen drei Männern so gekommen und darum möchte ich sie zusammen uns einmal vorstellen. Wir sind ja oft so voll innerer Unruhe und voll innerer Angst vielleicht, Ärger und Zorn über andere Menschen und über Lebenssituationen. Wir sind vielleicht verzweifelt darüber, dass Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir uns das gewünscht haben. Und da können uns diese drei Geschichten der Bibel helfen. Das ist bei einer Bibelarbeit vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man drei verschiedene Texte hat, aber ich lese darum auch nur immer die kürzesten Abschnitte, die dafür nötig sind, um das in der Gesamtheit zu verstehen. 1. Könige 19, damit fangen wir an. 1. Könige 19, von Vers 1 bis Vers 8 vielleicht. Und Ahab sagte Isabel alles, das war also nach dieser Sache auf dem Karmel, nach diesem Gottesgericht auf dem Karmel. Ahab sagte Isabel, also seiner Frau, der Königin, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, nämlich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Vielleicht mal bis dahin. Wir kennen als Bibelkenner wahrscheinlich weitgehend die Vorgeschichte. Da war das Volk Israel, also das Volk war ja geteilt, Südreich Juda und das Nordreich Israel. Das Nordreich Israel war unter der Herrschaft dieses Königs Ahab, der nicht besonders fromm war. Und als er dann noch eine heidnische Königin heiratete, diese Isabel, die von dem benachbarten Phönizien kam, die dann den Baalskult einführte, da wurde es noch schlimmer. Sie verfolgte alle Propheten Gottes und baute Tempel für ihren Gott Baal und unterhielt dann die Baalspriester, die dann diesen neuen Kult im Land Israel einführen sollten. Und Elia kämpft dagegen, aber er kann nichts ausrichten. Und dann, wir kennen die Geschichte, trat er eines Tages vor dem Ahab in seinen Königspalast und kündigte an, dass es drei Jahre lang nicht regnen sollte. Er musste dann fliehen, zunächst an den Bach Krit und dann in das Nachbarland, wo ihn diese Witwe versorgte. Und dann kam er wieder zurück nach drei Jahren, weil Gott gesagt hat, jetzt ist es genug. Und dann vereinbarte er mit dem König, dass man sich auf dem Karmel treffen wollte und bei einem Gottesurteil sollte klar werden, wer denn nun der eigentliche Gott, der lebendige, wirkliche Gott ist und wer nur Einbildung ist, irgendein Götze, den sich die Menschen selber gemacht haben. Und dann kam diese Geschichte, wo dann das Opfer dargebracht wurde und die Baalspriester, die von der Isabel ausgehalten wurden, die jammerten und ritzten sich, dass es Blut strömte und wollten, dass das Opfer durch eine Flamme vom Himmel entzündet wird und nichts geschah stundenlang und schließlich mussten sie aufgeben. Als dann der Prophet Elia betete, geschah das Wunder, nachdem er noch extra viel Wasser hat hingießen lassen, dass das alles verbrannte. Und dann hat er die Baalspriester getötet. Ja, und da war nun ein großer Sieg. Nicht wahr? Dann ist so dieses Gefühl, also jetzt ist ja nun wirklich ganz klar bewiesen, dass unser Gott, der Gott Jahwe, der einzige lebendige Gott ist. Und dieser Baal, der kann nichts. Den gibt es überhaupt nicht. Das ist alles nur eingebildet. Das hat uns diese heidnische Königin aufgedrückt. Oder die Leute bilden sich das ein. Es gibt nur einen lebendigen, wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen ist. Das ist nun wirklich absolut klar. Daran kann man nicht mehr zweifeln. Und fröhlich geht er nach Hause, zumal dann auch noch Gott Regen schickt auf sein Gebet hin. Endlich ist es klar, jetzt muss doch das Volk Israel sich bekehren, jetzt muss doch wieder alles dem Herrn gehören. Und da kommt diese Geschichte, da schickt die einen Boten. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Wenn einer sich so verrannt hat in seinem religiösen Fanatismus, dann lässt er sich durch nichts überzeugen. Also die Isabel hat sich nicht überzeugen lassen, sie war sogar wütend, dass ihre Baalspriester umgebracht wurden und sie bekam auch keinen Widerstand von ihrem König Ahab. Dem Punkt war wahrscheinlich ein bisschen schwächlich, sonst war er ziemlich robust und ein berühmter Krieger, aber gegen seine Frau hat er immer Niederlagen einstecken müssen. Das gibt es ja so auch schon manchmal. Und konnte also sich nicht durchsetzen. Die Isabel sagt, ich bring dich um. Morgen um diese Zeit ist es aus mit dir und dann wirst du genauso getötet, wie du meine Baalspriester getötet hast. Und da bricht etwas zusammen in diesem Elia. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so kennen. Es gibt so eine Erscheinung, die nennen die Psychologen eine posttriumphale Depression. Haben Sie das Wort schon mal gehört? Eine posttriumphale Depression. Man hat einen großen Sieg errungen. Es ist etwas Gewaltiges geschehen. Und man freut sich riesig. Ich weiß nicht, was da so alles in der Seele vorgeht. Bin kein Psychologe. Aber auf einmal bricht das so zusammen. Da fällt man in ein Loch. Da ist gar nichts mehr. Vielleicht geht Ihnen das auch manchmal so. Menschen sind zum Glauben gekommen, haben sich bekehrt. Eine großartiger Vorgang in unserem Herzen. Und alles ist neu, eine neue Kreatur. Die Schuld ist vergeben. Und wir sind so glücklich und fröhlich. Und irgendwie ein paar Wochen später, vielleicht auch ein paar Jahre später, auf einmal ist das irgendwie alles weg. Da fällt man in ein Loch. Oder wir haben vielleicht eine großartige Gebetserhörung erlebt. Der Arzt hat uns gesagt, Sie haben nicht mehr lange zu leben oder Sie werden gelähmt sein oder blind oder irgendetwas. Und Gott hat auf Gebet hin wirklich geholfen. Und es ist wirklich die Krankheit besiegt worden und auf einmal kommt eine andere Krankheit. Ja, wie denn? Soll das schon wieder losgehen? All diese Ängste, diese Sorgen, diese Beklemmungen. Und wir fallen in ein Loch. Oder vielleicht nach langem Streit in der Familie ist plötzlich dann eine Versöhnung geschehen. Es ist Friede eingekehrt. Und wir freuen uns, weil gerade ältere Leute, die so auch für ihre Familie irgendwie sich doch besonders verantwortlich fühlen, freuen uns, wenn alles wieder in Ordnung ist und man versöhnt ist. Einmal kommt da wieder so ein Querschuss, irgendeiner meckert wieder dazwischen und dann ärgert sich der andere wieder und es fällt alles wieder zurück. Mögen Sie Beispiele sich ausdenken oder in Ihrem eigenen Leben beobachten, was Sie selber da so erlebt haben. Nicht wahr? Man hat so einen Sieg errungen und man denkt, nun ist alles klar. Jetzt wird es bis zum Ende des Lebens nur noch ein Wandern auf sonnigen Höhen sein. Und dann fällt man so in ein Loch. Alles vorbei. Ja, wenn das Volk sich durch diesen klaren Beweis von Gottes lebendiger Gegenwart und seiner Macht nicht überzeugen lässt, dass Jahwe der einzige wahre Gott ist, ja, wovon denn dann? Dann können wir überhaupt nichts mehr hoffen. Und er geht dann nach Süden ins Land Juda und dann in die Wüste hinein. Man könnte zunächst denken, er flieht einfach nur vor Isabel, die ihm gesagt hat, ich will dich morgen um diese Zeit umbringen oder töten lassen. Aber es ist nicht nur diese Flucht um sein Leben, denn er sagt ja, ich will dir sterben, Herr, nimm meine Seele. Er will ja gar nicht sein Leben retten. Und wenn es nur um eine Flucht vor Isabel ginge, dann hätte er seinen Diener auch mit in die Wüste genommen. Dann hätte er wenigstens noch einen Helfer gehabt, der ihn hätte beistehen können. Nein, er lässt den Diener da zurück in Beersheba und geht allein in die Wüste hinein und sagt, nimm Herr meine Seele, ich will nicht mehr. Es ist aus. Ich weiß nicht mehr, wozu ich überhaupt mich noch anstrengen soll. Diese ganze lange Geschichte, der Kampf mit Ahab und all diese Sorgen und dieses Elend und dann alles doch umsonst. So ein großer Triumph und nun ist nichts dabei rausgekommen. Und er will sterben. Wer so allein in die Wüste geht und sich da zum Schlafen hinlegt, der tut das wahrscheinlich schon, um zu sterben. Denn wenn einer in der Wüste liegt und schläft und nichts zu trinken und zu essen mitgenommen hat, vor allen Dingen nichts zu trinken, dann weiß er natürlich genau als jemand, der da aufgewachsen ist, das ist das Ende. So geht's nicht. Also das ist so eine Art Selbstmord, die er da begeht, auch wenn er Gott bittet, Gott möge ihm seine Seele nehmen. Aber im Grunde ist er dabei, sich selber zu nehmen. Andererseits legt er sich nicht in die Sonne, sondern in den Schatten unter so einen Wacholderstrauch. Das hat man ja manchmal so bei Menschen, die so in Depression geraten sind. Sie fragen, ja, soll ich mir das Leben nehmen oder soll ich nicht? Es sind keine echten, wirklichen Fragen, die man gedanklich bewältigt, sondern es sind so Gefühle, unkontrolliert. Soll ich nicht? Und man zweifelt, man schwankt so hin und her. Er möchte einerseits sterben, aber andererseits legt er sich doch lieber in Schatten, damit es nicht so schnell geht. Man weiß nicht so richtig, oder er weiß nicht so richtig, was er denn eigentlich will. Vers 4 wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, wie sich das schon anhört, nicht wahr? Schluss jetzt, ich will nicht mehr kämpfen. Nimm, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ein interessanter Satz, nicht wahr? Wer sagt ihm denn, dass er besser ist als seine Väter? Wie kommt er denn darauf? Lag vielleicht da ein Problem, dass er sich immer für besser gehalten hat als seine Väter? Sind wir besser als unsere Väter und Mütter in Christus? Könnten wir nicht von den Vätern und Müttern in Christus gerade lernen, durchzuhalten und nicht zu verzweifeln? Vielleicht waren die besser als wir, die Väter und die Mütter in Christus, die in schwierigen, konfliktreichen Situationen in Verzweiflung doch durchgehalten haben und weitergegangen sind. Da liegt er also nun im Schatten, aber es ist trotzdem heiß genug. Und lange hätte er sich ja nicht mehr durchgehalten und schläft ein. Manchmal gibt es so diesen Schlaf der Verzweiflung. Ja, Schlaf ist ja nicht nur so ein Ausdruck des der Ruhe und des guten Gewissens auf dem sanften Ruhekissen, sondern das ist ja manchmal auch so ein Schlaf der Angst, der Verzweiflung. Man verdrängt dann die Probleme, schläft ein. Bei Jona, zu dem wir nachher auch noch kommen, sehen wir das auch ja, als er in dem Schiff ist und der Sturm kommt auf und er weiß genau, er ist auf der Flucht und das ist alles nicht richtig, aber er schläft trotzdem. Die da oben, die Seeleute an Deck, die kämpfen mit den Wellen und es schaukelt und Segel sind zerfetzt und es geht alles drunter und drüber und er schläft da unten. Ich meine, manchmal ist das so ein Verdrängen von Problemen, dass man in den Schlaf flüchtet. Er schläft also und er weckt ihn ein Engel. Nimm und iss, und er sieht da dieses Brot liegen und isst und trinkt. Ich glaube, wir dürfen uns dadurch daran erinnern lassen, dass viele geistliche Anfechtungen auch ihre Ursache haben in Müdigkeit oder in Durst und Hunger, in äußeren Problemen, die mit dem Leib zu tun haben. Es gab so eine Bewegung, so eine philosophische Richtung, auch im Mittelalter war das sehr stark, so der Gedanke, der Leib, das ist so unwichtig, völlig unwichtig, Hauptsache die Seele, Hauptsache unser Geist erhebt sich gen Himmel. Und nein, wir leben noch auf dieser Erde und unser geistliches und seelisches Leben hängt sehr eng mit unserem Körper zusammen. Und manchmal will uns Gott gerade für unser geistliches Leben wohltun, indem er für unser leibliches Leben uns wohltut. Da gibt es Zusammenhänge, die wir nicht leugnen dürfen. Ich denke, wir dürfen auch die Zeit, die wir hier zugebracht haben, bin ja erst gestern gekommen, aber Sie dürfen die Zeit, die Sie hier zugebracht haben, beim Wohltun des Körpers durch Ruhe und durch gutes Essen und so, auch als ein Geschenk von Gott annehmen, das auch unser geistliches Leben stärken soll. Und nachdem er dann zum zweiten Mal gegessen und getrunken hat, gibt ihm der Engel den Befehl, Kraft dieser Speise zu wandern zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich lerne daraus, dass wir manchmal, so wie Elia, an den Ort von früheren Gottesbegegnungen zurückkehren sollten, um wieder neue Kraft im Glauben zu finden. Der Horeb war ja der Ort, wo Gott sich besonders offenbart hatte, als das Volk damals aus Ägypten ausgezogen war und dann am Fuß des Berges lagerte und Mose war hinaufgestiegen mehrmals und wir hatten damals die 10 Gebote bekommen und so weiter. Also da hatte Gott sich zum ersten Mal diesem Volk so ganz deutlich und klar offenbart. Das war auch in der Vorstellung des Elia natürlich der Ort, wo Gott besonders gegenwärtig ist. Wir wissen natürlich, Gott ist nicht nur an einem Ort und man sucht ihn nicht nur in der Kirche, sondern man kann ihn auch zu Hause in seiner Wohnung genauso suchen und wie auch immer. Und das auch nicht nur auf der Langensteinbacher Höhe, sondern auch an vielen anderen Orten. Gott ist überall natürlich, aber es gibt so manche Orte oder Situationen, wo wir uns daran erinnern, wie er früher uns begegnet ist. Und manchmal, wenn wir in so einer Krise sind, wie der Elia hier, dann tut es gut, so an den Ort, sei es nun räumlich ein Ort oder eine bestimmte Lebensphase, bestimmte Erinnerungen, zurückzukehren, wo Gott sich uns früher einmal offenbart hat. Vielleicht etwa das Gespräch suchen mit anderen, die mit uns gemeinsam damals zum Glauben kamen oder die sogar unsere Väter und Mütter in Christus waren, durch die wir erste Schritte im Glauben getan haben. Das kann manchmal helfen, wenn wir wieder zurück an den Anfang gehen, zu überlegen, da war ja mein Verhältnis zu Gott noch in Ordnung. Wo ist denn nun der Punkt, wo es ausgesetzt hat, wo es ausgehakt hat? Das finden wir auf diese Weise leicht. Oder wie es mir manchmal geht, wenn ich so meine alte Bibel zur Hand nehme, die ich früher als Jugendlicher immer bei mir in der Tasche hatte, wenn wir in den Jugendkreis gingen, die ist so klein, dass sie in jede Tasche passte, aber deswegen kann ich sie heute kaum noch lesen. Ich muss immer die Brille absetzen und dass ich genau in die Nähe der Schrift komme, damit ich sie lesen kann. Aber wenn ich es mal wieder lese und diese Unterstreichungen sehe in verschiedenen Farben, in Rot und Grün und Blau, dann steigt das wieder auf, was damals mir Gott lebendig gemacht hat. Natürlich hat er inzwischen viele andere Worte, vielleicht auch dasselbe Wort zum dritten, zum vierten, fünften Mal unterstrichen, aber sich zurückzubesinnen, wie Gott zum ersten Mal so deutlich uns vor Augen getreten ist, das kann oft eine große Hilfe sein. Also das, denke ich, dürfen wir lernen aus dieser Tatsache, dass Elia wieder zum Horeb, zu diesem Berg der besonderen Gottesoffenbarung, zurückkehren soll. Ich wollte nun die Geschichte, wie sie dann weitergeht, nicht auslegen, weil es das jetzt zu weit führen würde und zu sehr auf diese eine Person beschränken würde. Darum nur so ein paar Stichworte dazu. Sie kennen ja diese Geschichte, als Gott sich ihm offenbart, durch ein Erdbeben und durch einen gewaltigen Sturm, der die Felsen zerreißt, und schließlich durch ein Feuer, was da vorbei rauscht. Und all diese gewaltigen Naturerscheinungen beeindrucken ihn so, dass jeder normalerweise denken würde, das ist jetzt ein Zeichen, dass Gott da ist. Aber Gott ist nicht da, weder im Erzittern des Erdbodens, des Berges, noch in diesem gewaltigen Sturm, noch in dem Feuer, vor dem er in die Höhle zurückfliehen muss, sondern da kommt das, so wie es bei Luther heißt, das stille, sanfte Sausen, ein zartes Säuseln, und er merkt, da ist Gott. Ob nicht Gott dem Elia gerade damit deutlich gemacht hat, weißt du, Elia, diese Sache, diese Kopfabpolitik mit den 450 Baalspriestern, das ist nicht meine Art, mit den Menschen umzugehen, mit den Gottlosen. Ich weiß nicht, ob er das damit andeuten wollte, aber so hauruck und so mit Gewalt und großer Macht daherzukommen, das hast du dir, Elia, vielleicht so vorgestellt, und als es nicht so kam und als nicht dieser große Durchbruch kam, das ganze Volk wieder auf die Bahn Gottes kam, da warst du enttäuscht. Aber weißt du, die Art Gottes ist nicht einfach dazwischen zu schlagen und mit Feuer zu verbrennen und umzubringen, was nicht richtig spurt und so. Das ist nicht Gottes Art. Gottes Art ist eine ganz andere. Die Art des stillen, sanften Sausens. Sicher, er kann das auch. Er kann auch hart dazwischen gehen. Aber seine eigentliche Art ist eben anders. Und da merkt er, Gott ist da. Was suchst du hier, Elia? Es steht dann zweimal da, diese Klage des Elia. Ich habe mich mein ganzes Leben lang bemüht und alles ist umsonst gewesen. Ich bin allein übrig geblieben und sie haben deine Diener alle mit Schwert erwürgt und so weiter. Immer wieder wirklich zweimal dasselbe, wie so die alte Leier, nicht wahr? Das hat sich so in seinem Kopf schon festgesetzt. Das ist doch ein großes Elend. Ach, und ich bin alleine übrig geblieben. Herr, was ist das ein Elend? Und dann würden wir vielleicht denken, und vielleicht auch, wenn wir in so einer Situation sind, erwarten, dass Gott nun ganz warme Worte findet, um uns zu trösten, nicht wahr? Ach, mein lieber Elia, was tust du mir leid? Ja, 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 du hast es schwer. Nun will ich dir auch helfen, dass es wieder zurechtkommt und wieder fröhlich wirst. Komischerweise lesen wir das hier nicht, sondern die einzige Antwort, die Gott gibt, die geht so: Gehe hin und salbe den König so und so über Syrien und salbe den König so und so über Israel und such dir einen Nachfolger aus, damit, wenn du einmal stirbst, dann da auch für gesorgt ist. Er gibt ihm einen Auftrag. Er tröstet ihn nicht, wer weiß wie. Natürlich, Gott kann auch trösten, er kann sehr trösten in Leitsituationen, aber an dieser Stelle ist der Trost nicht das, was der Elia braucht. Sondern er braucht Ermutigung, weiterzugehen, weiterzumachen. Warte doch nicht drauf, dass du seelisch wieder in Ordnung kommst und dass alles bei dir wieder so richtig fröhlich und geborgen ist und so. Und dann kannst du vielleicht auch nochmal einen Dienst für mich tun. So spricht Gott nicht mit ihm. Sondern andersherum, geh an deine Arbeit, tu deinen Dienst und dann kommt der Trost schon von alleine. Dann wirst du schon merken, dass Gott mit dir ist. Und als er dann hingeht, sagt ihm Gott noch so ganz zum Schluss noch den Trost, so gewissermaßen als Korrektur, weil er immer gesagt hat, ich bin allein übrig geblieben. Keiner ist mehr, der mit mir den Weg Gottes geht. Oh nein, 7.000 sind immer noch da. Gut, das sind nicht so viele gegen die Millionen oder ein paar Hunderttausend. Ich weiß nicht, wie viele im Volk Israel damals gelebt haben, aber das sind natürlich nur ein kleiner Prozentsatz. Aber immerhin 7.000 sind es, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Nun sieh nicht alles so schwarz, Elia. Sieh nicht so schwarz und geh einfach hin und tu deine Arbeit, die ich dir aufgetragen habe, und dann kommt der Trost schon wieder. Jetzt habe ich mich schon wieder lange mit dem Elia aufgehalten, ist auch eine interessante Persönlichkeit, aber jetzt wollen wir noch zu dem Jona kommen, der ist nämlich auch eine interessante Persönlichkeit, fast noch interessanter, ein etwas merkwürdiger Mensch, der ja ein Prophet ist, also ein Mann Gottes, der im Auftrag Gottes handelt, genauso wie Elia, aber der dann manchmal doch so ganz anders ist, als man sich das von einem Mann Gottes erwartet, der als Gott ihn wegschicken will nach Ninive, um dort zu predigen, in die entgegengesetzte Richtung flieht. Wenn Sie mitlesen wollen, Jona, also das ist ja hinten bei den kleinen Propheten, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, da hinten, das vierte Kapitel. Jona 4, ich lese mal von Vers 1 bis 11. Na, ich erwähne noch mal kurz, was vorher passiert war. Sie kennen die Geschichte mit dem Fisch, dass er flieht vor Gott, weil er nicht nach Ninive will, um dort Gericht zu predigen. Und dann kommt dieser Sturm und die Seeleute werfen ihn ins Wasser und dann rettet ihn dieser große Fisch, trägt ihn 3 Tage mit sich herum und spuckt ihn schließlich aus irgendwo. Und dann bleibt ihm nun nichts anderes übrig, als doch nach Ninive zu gehen. Und er predigt dort und tatsächlich, die Leute tun Buße. Sie beugen sich unter ihrer Schuld und bitten Gott um Vergebung. Und Jonas sitzt da und wartet darauf, dass ihm das Gericht kommt, was er angekündigt hat. Und es kommt nicht. Das aber verdroß Jonas sehr. Und er war zornig. Vers 1, Kapitel 4, Vers 1. Denn Jonas verdrießt es, und er wird sogar zornig, dass Gott nicht eine große Feuersbrunst kommen lässt oder eine Kriegsheer über die Assyrer kommen lässt oder einen Kometen auf Ninive fallen lässt oder was auch immer. Das verdrießt ihn, das ärgert ihn, dass Gott nicht draufhaut. Und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Genauso wie Elia. Aber er hat noch viel weniger Grund dazu. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona. In der neuen Bibelübersetzung steht gar nicht mehr, dass es ein Rizinus war, ich weiß nicht warum, vielleicht sind sie sich unsicher, die Theologen und die Biologen und was es für eine Pflanze war, ist auch egal, ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Merken wir nicht da auch diese Wohltaten Gottes? Er hilft ihm von seinem Unmut, er redet in seinen Zorn, in seinen Ärger, in seinen Unmut hinein und will ihn trösten, will ihn zurechtbringen, so wie Elia mit Wasser und Brot. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Er freut sich zwar nicht, dass Ninive nicht vernichtet wird, aber wenigstens die Staude ist da. Das freut ihn schon ein bisschen. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod, also noch mehr, und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um die Staude, um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürn ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du nicht dich gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, dass Ninive, einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere. Das ist es, sagt Jona, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Kann überhaupt ein Evangelist schönere Worte über Gott finden als die, die der zornige und unmutige Jona hier findet? Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung Gottes? Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Du strafst nicht. Du bist gütig, du bist gnädig, du siehst uns freundlich aus dem Himmel herunter an. Ja, was kann man über Gott noch Großartigeres, Schöneres sagen? Und der Mann ärgert sich drüber. Da gibt's denn sowas? Vielleicht war das auch nur ein vorgeschobener Grund, dass er hier sagt, deswegen bin ich nach Tarsis geflohen. Vielleicht hat er auch Angst, ob er selber glaubt. Aber jedenfalls, auffallend ist, dass er für sich selber die Güte Gottes gar nicht in Anspruch nimmt. Oder er meint, er hätte sie nicht nötig, die Barmherzigkeit Gottes. Und darum ärgert er sich, dass Gott barmherzig ist. Wie kann man denn selber in der Gnade, in der Güte, in der Liebe Gottes stehen und sie anderen nicht gönnen? Das kann doch nicht sein. Wie muss einer von sich selbst eingenommen sein, dass er meint, er hätte die Güte nicht nötig und es wäre viel besser, Gott wäre nur absolut gerecht und würde alles Übel sofort strafen? Meint er denn, er käme ohne Strafe davon, wenn Gott nicht gütig und barmherzig und gnädig ist? Und da muss ihn Gott korrigieren. Nein, Jonah, so geht's nicht. So geht's nicht. In meiner Gnade zu leben und diese Gnade anderen nicht zu gönnen. Wenn du von meiner Gnade leben willst, wenn du in meiner Gemeinschaft bleiben willst, wenn du mein Diener sein willst, dann musst du so, wie ich mit dir umgehe, auch mit den anderen umgehen. Und da muss er korrigiert werden. Da schickt er diese Staude, um ihm deutlich zu machen, sieh mal, das ist meine Güte. Ich helfe dir, ich bringe dich zurecht, ich helfe dir in deinem Unmut, dass du wieder klar siehst, dass du nicht nur diese Schwärze siehst vor Augen und versucht, ihn zurechtzubringen. Und er freut sich natürlich auch und dann nimmt Gott diese Staude wieder weg, lässt sie verdorren und die Sonne extra heiß scheinen und ein Ostwind aufkommen, der ihm extra nochmal einheizt, damit er merkt, er kocht schon vor Zorn, nicht wahr? Dass Gott nicht die Rache da über dieses Volk der Niniviten schickt, kocht schon innerlich vor Zorn und nun kommt auch noch die Hitze durch den Ostwind dazu und die Sonne scheint ihm aufs Gehirn und er ist so wütend und das macht ihn natürlich noch matt erst recht und es ist schlimm. Und da sagt ihm Gott, sieh mal, die Staude kam doch von mir. Nun ärgerst du dich, dass ich sie dir wieder genommen habe. Daran siehst du doch, dass ich dir meine Güte zugewendet habe und ich kann sie dir nehmen. Und nun willst du, dass ich meine Güte vor dem Volk der Niniviten wegziehe, abziehe? Meinst du, dass du mit Recht zu uns, meinst du, dass du richtig liegst, wenn du dich so ärgerst? Jawohl, jawohl, ich liege richtig, es ist schrecklich. Sollte ich mich nicht genauso, wie du es verlangst, dass ich mich über die Staude erbarme, auch über dieses Volk der Niniviten erbarmen? Die haben erstens Buße getan nach ihrer Sünde. Ja, was hat denn die Buße für einen Sinn, wenn ich nicht sie anschließend annehmen soll? Was hat überhaupt deine Predigt, Jona, für einen Sinn gehabt, wenn du gar nicht erwartest, dass sich dadurch etwas ändert? Wolltest du nur triumphieren? Ich bin der wahre Prophet. Ich weiß, das Gericht kommt und da kommt es auch. Da sieht man mal, was ich für ein großer Prophet bin. War das dein Motiv? Geht es dir nicht darum, dass die Menschen zurechtkommen? Dass sie Gottes Güte erfahren, so wie du selbst sie erfahren hast? Sie haben Buße getan, sie sind umgekehrt. Und selbst wenn sie nicht umgekehrt wären, der König in Sack und Asche sitzt da irgendwo und tut Buße und befiehlt, dass sogar die Tiere Buße tun sollen und so. Selbst wenn das nicht gewesen wäre, sind so viele Unschuldige darunter. Ich möchte nicht die alle, die Kinder und die Tiere, die nicht Schuld auf sich geladen haben, sterben lassen, ohne Grund. Wer bist du, dass du das erwartest? Jesus hat gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir Diener Gottes sein wollen. Wir sind jetzt keine Propheten im alttestamentlichen Sinn, normalerweise jedenfalls nicht, aber wir sind seine Diener, wir sind seine Leute. Wenn wir seine Leute sein wollen, dann müssen wir etwas von seiner Art lernen. Dann müssen wir seine Art übernehmen. Und das will Gott dem Jona klar machen. Ich bin gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und lasse mich des Übels gereuen. Das weißt du doch, Jona, du hast das selber gesagt. Also musst du doch von dieser Art selbst auch etwas übernehmen. Lernet von mir, sagt Jesus im Neuen Testament uns erst recht. Und eine Stelle, die mir besonders gefällt, er sagt, Gott lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute, wie jetzt zum Beispiel, und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, wie in der letzten Nacht. Ich weiß, das muss man gar nicht beweisen, das hat ja jeder vor Augen. Also die Bösen und die Guten, die kommen genauso in den Genuss seines Sonnenscheins. Und die gerechten Bauern kriegen den Regen auf ihren Acker und die Ungerechten kriegen auch ihren Regen auf ihren Acker. Da macht Gott keinen Unterschied. Und das Interessante ist, was Jesus daraus für einen Schluss zieht. Wenn ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, solltet ihr es genauso halten. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn euer Vater im Himmel, der macht es so. Der behandelt alle mit Güte und Liebe. Und darum seid ihr auch allen gegenüber voller Güte und Liebe. Elia brauchte den Trost, die Ermutigung, die Aufforderung weiterzumachen. Jona braucht eher Korrektur, weil er da die falsche Grundeinstellung hat. Wer auf dem Holzweg ist, der braucht nicht Trost, sondern der muss korrigiert werden. Er muss seine Ich-Drehung aufgeben. Das großartige Wissen über Gott, das er hier ausspricht, du bist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und Treue. Dieses Wissen muss sich auswirken. Das muss sich umsetzen in unserem Leben. Ja, und dann werfen wir noch einen Blick auf den dritten, der unter seinem Baum saß. Das ist nun ein richtiger Baum, der Feigenbaum, ein richtiger, großer, ordentlicher Baum. Johannes 1, 43, vielleicht bis 51. Das ist so die Zeit, als Jesus die ersten Jünger zu sich gerufen hat, unmittelbar nach der Begegnung mit Johannes dem Täufer. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael, offenbar ein Freund von ihm, und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Das ist ein bisschen umständlich formuliert, wir haben den gefunden, den geschrieben haben und so weiter, aber er meint einfach den Messias, denn davon haben Mose und, also Mose steht für das Gesetz und die Propheten alle geschrieben, dass ein Messias kommt, ein von Gott Gesandter. Und nun sagt er dazu, wer das ist. Der ist wirklich gekommen, der Sohn Gottes, der Messias ist gekommen. Er heißt Jesus und sein Vater heißt Josef und er kommt aus Nazareth in Galiläa. Ganz konkret, geschichtlich nachweisbar, das ist er. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also das kommt ihm komisch vor. Ein Messias, der muss aus Jerusalem kommen, mindestens. Dass dann Jesus sogar in Bethlehem geboren worden ist, auch so ein kleines Kaff, das macht die Sache auch nicht besser. Philippus spricht zu ihm, na komm und sieh doch. Lerne ihn selber kennen. Jesus, da kommt er also mit, Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf den Menschensohn. Was tat wohl Nathanael unter dem Feigenbaum? Wir wüssten das ja zu gerne. Also schade, dass das nicht genauer erklärt ist. Ich habe ihn gerne dabei beobachtet. Aber aus dem Zusammenhang kann man wahrscheinlich schon schließen, dass er da im Gebet war und dass er einer von denen war, von denen es an anderen Stellen in der Bibel heißt, die auf die Erlösung Israels warteten, auf das Heil Israels warteten, dass er darum betete, dass der Messias kommen möge, dass diese chaotische Situation im Lande Israel endlich beendet wird, gefangen, versklavt von den Römern, und die geistliche Entwicklung ist auch alles andere als ermutigend. Er saß da und betete. Er war ein echter Israelit, deswegen dürfen wir das durchaus annehmen. Jesus sagt es von ihm und sagt es im Zusammenhang seiner Beobachtung unter dem Feigenbaum. Also da offenbart sich in seiner Situation unter dem Feigenbaum, dass er ein rechter Israelit ist. Einer, der auf die Erlösung Israels wartet, der damit rechnet, dass Gott den Erlöser schicken wird. Aber wann denn nur? Und er fleht darum, dass das so kommen möge. Auch als Nathanael zu Jesus dann nachher sagt, in Vers 49, du bist der Sohn Gottes, der Verheißene. Und das wird ihm ja auch vom Philippus so gesagt. Aus dem darf man schließen, dass das sein Problem war, das er da unter dem Feigenbaum bewegt hat. Wie kann diese Situation gelöst werden, dass das Volk so unter der Herrschaft der Römer ist und dass Gottes Wort so wenig nur noch gilt? Es gab ja so die Vorstellung, dass wenn die Gesetze einmal alle ordentlich gehalten würden, wenn der Sabbat zweimal hintereinander ordentlich von allen im Volk gehalten würde, dass dann der Messias kommt. Gab es natürlich keine Schriftstelle für, aber man stellte sich das so vor. Wann würde das wohl passieren? Wann würde endlich die Erlösung kommen? Ich glaube, wir dürfen uns mit mancher Situation unseres Lebens auch in diesem, so wie im Elia und dem Jona, auch in diesem Nathanael wiederfinden, dass wir manchmal gar nicht so unbedingt von persönlichen Problemen umgetrieben werden, obwohl das vielleicht beim Nathanael auch gewesen sein kann, sondern dass diese gesamte Situation uns zu schaffen macht. Wir wissen ja, es ist ja eigentlich wahr, Gott ist der Herr, aber wir sehen so wenig davon. Und kaum jemand glaubt noch, außer uns und ein paar Freunden, die wir kennen. Warum ist so wenig davon zu sehen? Warum offenbart sich Gottes Herrlichkeit und Macht so wenig in dieser Welt? Und wir sind verzweifelt darüber und erwarten uns, dass Gott unbedingt eingreifen muss. Nathanael ist ein Beispiel dafür, dass Jesus unsere Fragen, unsere Zweifel oft mit sich selbst beantwortet. Er ist die Antwort. Er ist wirklich da. Er, den der Nathanael erwartet und vor dem er erwartet, dass dann alles sich ändert, dass alles, alle Not, geistliche Not am Ende ist. Er ist selber da. Es ist schon geschehen. Die Antwort ist schon gegeben. Gott hat schon gehandelt. Welche Fragen er auch sonst noch hatte, die wir gar nicht kennen, welche Zweifel ihn umgetrieben haben mögen, die sind vergessen, als er jetzt mit Jesus geht. Die sind entweder beantwortet, weil Jesus sie beantwortet hat, oder sie sind so unwichtig geworden, dass sie völlig in Vergessenheit geraten und zurücktreten gegenüber dem völlig Neuen, was er da mit Jesus erlebt. Und Jesus sagt ihm das ja auch: Du glaubst, weil ich dich da gesehen habe und dir das sagen konnte, was ist das schon? Du wirst noch Größeres sehen, du wirst viel Größeres sehen, du wirst den Himmel offen sehen. Und was hat Nathanael dann alles Großes gesehen, nicht wahr? Wie Blinde sehen konnten, wie Taubstumme hören und reden konnten, wie Lahme, die sich 38 Jahre lang nicht bewegen konnten, kein Glied mehr rühren konnten, plötzlich aufgesprungen sind und mit ihrem Bett davongelaufen, tanzend und springend. Und wie er ein Wort sagte und das stürmische Meer lag plötzlich glatt da wie ein Spiegel. Das sind doch alles Dinge, da offenbart sich doch Gottes Herrlichkeit auf ganz wunderbare, großartige Weise. Da ist schon ein Blick in den offenen Himmel möglich und erst recht, als nachher Jesus am Kreuz stirbt und ihnen die Erkenntnis kommt, dass es um unsertwillen geschehen ist. Und als er das Grab aufbricht und zum neuen Leben durchbricht, den Tod überwindet, und als ihnen später zu Pfingsten durch den Heiligen Geist das alles klar geworden ist, wie Gott sich in diese Welt hineinbegeben hat und alle unsere Fragen gelöst, nicht alle Fragen wissensmäßig beantwortet, aber unsere Probleme gelöst hat, indem er sich uns zum Heil gegeben hat. Das ist wahrlich Größeres als das, was er da am Anfang gesehen hat. Da hat er wirklich viele großartige Dinge gesehen. Da hat er wirklich den Himmel offen gesehen. Er hat auch mehr gesehen, als Elia sehen konnte. Er hat auch mehr gesehen, als Jona sehen konnte. Mit der Chronologie der Bibel ist ja auch ein Fortschritt an Gottes Offenbarung gegeben. Gott hat den Menschen am Anfang in seiner Geschichte mit den Menschen noch nicht alles offenbart, was er später offenbart hat. Das ist gewachsen. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass wir heute sehr viel mehr wissen können als Elia und als Jona auch, obwohl deren Erkenntnisse auch schon großartig waren und uns gehen sie manchmal verloren. Etwas eine Gnade und Barmherzigkeit sehen wir oft nicht so. Aber der Nathanael konnte noch viel mehr sehen. Und wir, die wir das alles nachlesen können in der Heiligen Schrift, wir können das auch sehen und wir können das selber erleben. Feuer und Sturm und Erdbeben und gewaltige Mächte, das ist nicht die eigentliche Art Gottes, sondern das Stille, das Sanfte, das Zurechtbringen. Und wir sollen in seinem Dienst stehen bleiben, auch wenn es schwer ist, auch durch Stürme und Feuer hindurch. Kein Strafgericht, wie sich das der Jona für die Nineviten erhofft hatte, das kann nicht unser Ziel sein. Denn Gottes Ziel ist es nicht. Gott möchte allen Menschen helfen, möchte sie zurechtbringen. Und darum möchte er auch, dass wir so wie er denken, dass wir von seiner Art etwas übernehmen, dass wir voller Liebe sind zu den Menschen. Denn nur das wird sie auch wirklich überzeugen. Sicher mag das auch manchmal noch geschehen, dass eine Strafpredigt, wie damals bei Jona Ninive, auch das ein oder andere bewirkt. Aber wirklich ändern werden wir die Menschen, die doch so abgestumpft sind gegen all sowas, nicht ändern können. Ändern wird sie nur, wenn sie spüren, dass Gottes Liebe durch uns ihnen entgegenkommt. Das wird sie ändern. Dann werden wir auch, so wie Nathanael, den Himmel offen sehen. Die Engel herauf und herunter kommen, wie Jesus das sagt. Also Wirkungen Gottes. Wirkungen Gottes in dieser Welt. Gott selbst kam, nicht nur Engel, wie damals der Engel, der dem Elia das Wasser und das Brot brachte, sondern er selbst kommt zu uns, hat sich uns offenbart. Wir wollen uns also nicht unter irgendwelchen Bäumen verkriechen, nicht unter Wacholder oder Rizinus oder unterm Feigenbaum. Wir wollen uns nicht unterm Weihnachtsbaum verstecken oder der deutschen Eiche oder wo sonst. Auch nicht unter der Bettdecke oder hinter die Maske christlicher Gewohnheiten, sondern wir sollen offen sein für Gott, weil er den Himmel für uns geöffnet hat. Ans Werk gehen wie Elia, etwas von ihm übernehmen, von seiner Art und seiner Liebe und seiner Güte und uns ihm öffnen, wie das Nathanael tat und mit ihm Erfahrungen machen und den Himmel offen sehen. Amen. Wir wollen noch beten. Herr, unser Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass wir in der Heiligen Schrift, in deiner Geschichte mit den Menschen das nachlesen können, wie du bist, dass du so voller Güte bist, voller Erbarmen und lässt sich des Übels gereuen, wenn wir umkehren zu dir und hilfst uns wieder zurecht. Wir möchten gerne, dass wir so werden wie du oder etwas von dieser Art übernehmen in unser Leben. Bitte präge uns, dass auch wir für dein Reich tüchtig sind, dass wir den Menschen etwas von deiner Botschaft, von deiner Liebe vermitteln können, dass sie es an uns sehen können, wie du handelst, wie du bist. Wir danken dir, dass du uns dazu aufrufst. Wir danken dir, dass du uns Aufträge gibst, die wir in deinem Namen ausführen dürfen. Bewahre uns davor, dass wir nur immer nach Trost und Hilfe und Ermutigung ausschauen, aber nichts tun, sondern schenke uns, dass wir freudig und fröhlich für dich an unser Werk gehen. und öffne uns immer wieder den Blick für dich, für deine Größe wie auch für deine Liebe und Güte. Und lass uns dadurch froh werden und den Himmel offen sehen. Amen.